HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Etablierte Volksparteien lehren aus der EU-Wahl.
Die einzigen, die wirklich stundenlang bis über beide Ohren gestrahlt haben hier bei uns in Deutschland, sind die Grünen gewesen. Sie kommen auf 20,5%. Damit landen sie zwar hinter der Union, die ist trotz starker Verluste stärkste Kraft geworden, aber die Grünen haben die SPD klar verdrängt vom zweiten Platz. Die fährt das schlechteste Ergebnis überhaupt bei einer Europawahl ein und kommt nur noch auf knapp 16%. Das heißt, mehr als 10 Prozentpunkte weniger als beim letzten Mal. Was dieses Ergebnis nun bedeutet für die beiden bzw. die drei großen Volksparteien, also für CDU, CSU und SPD, das beobachtet Gero Neugebauer. Er ist Politikwissenschaftler und Parteienforscher in Berlin, war auch viele Jahre lang tätig für die Freie Universität Berlin. Ich habe ihn vorhin gefragt, Herr Neugebauer, erleben wir da gerade den Anfang vom Ende der Volksparteien?
Ja, es ist ein schleichender Prozess. Der hat für die Sozialdemokratie schon vorher begonnen und es stützt sich darauf, dass die Partei behauptet, in der Lage zu sein, für alle relevanten Gruppen in der Gesellschaft politisch etwas anbieten zu können, dass sie aber immer mehr feststellen muss, nicht mehr ausreichend nachgefragt zu sein.
Und das zeichnet eine Volkspartei auch aus, dass sie eigentlich für, naja, fast jeden was im Angebot hat.
Ja, Frau Kramp-Karrenbauer hat neulich das Beispiel gewählt, sie spanne einen großen Regenschirm auf und dann könnten sich alle drunter versammeln. In der Tat hat sie ein zutreffendes Bild gezeichnet von einem Verständnis von Volkspartei, das in der Realität aber gar nicht mehr erfüllt wird, weil die Gesellschaft nicht so große Gruppen hat, die man hinter wenigen Zielen versammeln kann, sondern die Gesellschaft geht immer mehr auseinander, immer mehr soziale Gruppen haben unterschiedliche soziale Interessen und man kann nicht beispielsweise sowohl die Mieter als auch die Wohnungseigentümer vertreten oder dem einen sagen, wir tun das, wir garantieren den freien Verkehr und dem anderen sagen, nein, wir werden dafür Klimaschutz und Drosselung von individuellem Autoverkehr eintreten. Also die haben ihre Schwierigkeiten, aber sie haben auch ihre Schwierigkeiten, einen anderen Begriff für sich zu finden. Und deshalb sagen sie halt, wir sind Volkspartei, damit legitimieren sie einen Anspruch, der in der Realität aber immer weniger erfüllt werden kann.
Sind denn die Grünen gerade dabei, eine neue Volkspartei zu werden?
Nein, Volksparteien zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie eigentlich quer durch die ganze Gesellschaft sozial repräsentiert sind. Aus diesen Gruppen auch Wählerstimmen bekommen, mehr oder weniger stark. Und in vielen Gruppen dann eben auch sozusagen eine, naja, sagen, wir sind hier stark. Aber die Grünen sind eine Partei, die aus den unteren Wählerschichten eigentlich nicht vorhanden sind. Untere soll jetzt heißen, untere Mittelschicht, Unterschicht, in diesen sozialen Gruppen sind die Grünen nicht präsent. Da könnten sie vielleicht sich vorstellen, mal präsent zu werden. Aber da sind sie nicht nachgefragt. Für die Sozialdemokratie ist es weniger geworden, die Union ist noch da. Aber insofern sind die Grünen keine Volkspartei in dem Sinne, dass sie die Gesellschaft, verstanden hier als Wahlvolk, eben auch sozial repräsentieren können.
Sie haben die SPD am Anfang auch gleich schnell angesprochen. Die hat ja auch besonders heftig verloren bei dieser Europawahl. Hätte die in den vergangenen Wochen einfach nur einen Wahlkampf machen müssen rund um das Thema Klimapolitik und wäre dann alles gut gewesen?
Also die SPD hätte vor geschätzt 14, 15 Jahren anfangen sollen, sich zu überlegen, wenn sie schon eine Agenda-Politik macht, was das dann bedeutet für ihr Verhältnis zu den Leuten, die arbeiten und die von der wirtschaftlichen Entwicklung nicht mitgenommen werden, was es bedeutet, wenn industrielle Entwicklung wieder einen Vorrang bekommt vor Fragen des Umweltschutzes. Der vergangene Vorsitzende Gabriel hätte sich fragen können, was mache ich eigentlich bei der Klimapolitik, in der Energiewende, anstatt dann heute aus dem Hinterhalt zu kommen und sagen, ja, da haben die ja gar nichts gemacht. Also nein, die letzten Wochen hätten nichts gebracht, weder ein Personalwechsel noch plötzlich zu sagen, hallo, wir sind ja schon immer für den Klimaschutz gewesen. Hätte niemand geglaubt, weil die SPD hätte kaum jemand gewählt, wenn sie gesagt hätte, wir sind die Klimaschutzpartei.
Aber das ist doch ein Dilemma, nicht wahr? Denn die SPD hat ja auch eigentlich immer ein ganz anderes Thema als ihren, ja, um das blöde Wort mal zu nehmen, Markenkern gesehen, nämlich soziale Gerechtigkeit. Das hat aber offenbar nicht funktioniert bei dieser Wahl.
Also Sie haben insofern recht, dass das Profil der SPD gekennzeichnet ist dadurch, dass sie die Partei der sozialen Gerechtigkeit ist. Und das wichtigste Politikfeld ist eigentlich alles, was sich um die soziale Frage kümmert. Aber das ist nicht nur die Arbeitswelt, was die SPD immer behauptet, sondern es ist auch die Frage, wie verändert sich eigentlich die Arbeitswelt? Wie kann man durch Veränderungen beispielsweise im Rahmen der Klimawende auch dafür sorgen, dass die, die jetzt Arbeitsplätze haben, die dann gefährdet sind, Bergbauindustrie beispielsweise, dann noch sicher sein können, einen Job zu haben. Was bedeutet das, wenn in der Zuge Digitalisierung wir andere Perspektiven haben für Leute und nicht zu sagen, wie sichern wir? Also ich will mal sagen, Die SPD ist sehr bei den Themen daran, aber sie unter dem Aspekt zu betrachten, wie sichern wir bestimmte Zustände, anstatt zu sagen, wie schaffen wir es, marketingmäßig gesprochen, das, was auftaucht, als Herausforderung zu begreifen, die uns veranlassen, Überlegungen anzustellen, wie wir neue Konzepte machen können. Gucken Sie sich an den Generationenkonflikt. Wer heute bis 45, 50 Jahre alt ist, der sagt, ich habe noch eine Lebensperspektive, in der ich möglicherweise mit Herausforderungen konfrontiert werde, auf die ich nicht ausreichend vorbereitet bin. Und dann suche ich entweder Schutz oder ich suche Unterstützung, die bewältigen zu können. Aber die Mehrheit hat, wenn Sie sich das angucken, nicht so sehr ein Interesse bei diesem wieder zu sagen, mich interessieren eher Fragen der Rente oder auch langfristig vielleicht, aber doch nicht im Moment. Und insofern ist das schon ein Ausdruck der Tatsache, dass die SPD vor allen Dingen, aber auch die Union, die darf sich überhaupt nicht verstecken, Zustimmung verliert. Ne?
Das heißt, da verschiebt sich durchaus was in Deutschland, so höre ich das bei Ihnen raus.
Es verschiebt sich was im Parteiensystem überhaupt, es verschiebt sich was in den politischen Polen. Wir haben heute ein polarisiertes Parteiensystem, da haben wir die AfD auf der einen und die Grünen auf der anderen Seite. Die Linken, die das früher mal dargestellt haben, stellen das nicht mehr dar. Die Sozialdemokratie schwappt irgendwo in der Mitte, kann sich vorstellen, als Scharnier sowohl als auch zu dienen. Nur eine Position, in die man schnell zwischen die Stühle gerät. Und die Union, konfrontiert mit dem Vorwurf, die rückt immer weiter nach rechts, verliert dadurch den Zugang zu der Mitte. Und einige stoßen rein in die Lücken, wie die AfD in den ostdeutschen Wahlgebieten. Mhm. Und andere gucken hinterher, wo bleiben denn die Wähler, wo sind sie denn? Aber sie sind eben weg.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Etablierte Volksparteien lehren aus der EU-Wahl.
Dramatische Verluste bei Wahlen für die SPD. Seit mehreren Jahren schon geht es immer weiter runter für die Sozialdemokraten und ein Ende scheint nicht in Sicht. Bei der Europawahl verzeichnen die Genossen nun Einbußen von über 10%. Da bleibt es nicht aus, dass die Parteichefin Nahles in Frage gestellt wird. Schon vor den Wahlen gab es Putschgerüchte und jetzt nach den Wahlen wächst die Ratlosigkeit und die Wut. Dennoch scheint Nahles vorerst noch fest im Sattel zu sitzen.
Es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, den Tag nach dieser Desasterwahl bei der SPD zu verbringen. Im zugigen Durchgang vor dem Willy-Brandt-Haus hängt große Ratlosigkeit in der Luft. Wie konnte die SPD auf 15% abstürzen und wie kommt sie da wieder weg? Viele Genossen, die zu den Gremiensitzungen gehen, geben schon oft Gehörtes neu zum Besten.
Das, glaube ich, ist jetzt ein echtes Alarmsignal gewesen, was wir erlebt haben.
Es braucht einen klaren Kurs. Es muss klar sein, wofür wir stehen.
Wenn wir ehrlich heute erstmal in den Gremien analysieren, was schlecht gelaufen ist, was wir besser machen wollen, dann bin ich nicht bange, dass es mit der SPD auch wieder aufwärts geht.
Ehrlich analysieren, aber bitte nicht über Personalfragen reden, sagen fast alle, zumindest solange die Mikrofone laufen. Der Parteilinke Klaus Bartel ist einer der wenigen, die klar fordern, es muss personelle Konsequenzen geben.
Und zwar nicht nur in einer Person. Die gesamte Führungsspitze trägt die Verantwortung.
Dann schließen sich die Türen zum Sitzungssaal und zwar nicht nur für die Journalisten. Auch die Mitarbeiter der Politiker werden rausgeschickt. Man will ganz ungestört unter sich reden. Insgesamt 4,5 Stunden wird diskutiert, erst in kleiner, dann in größerer Runde. Es dauert deutlich länger als geplant, bis Parteichefin Andrea Nahles vor die Presse tritt.
Der Ernst der Lage ist allen vollkommen klar.
Antworten gibt es heute noch nicht. In einer Woche soll auf einer Klausurtagung des Parteivorstands weiter diskutiert werden. Dann sollen auch Entscheidungen fallen. Es wird um 3 Punkte gehen. Die Strategiefähigkeit der Partei, klarere Positionierungen und die Profilbildung in der Großen Koalition. Wie letzterer aussehen kann, dazu heute ein erstes Signal. SPD-Umweltministerin Svenja Schulze gibt unabgesprochen das Klimaschutzgesetz in die Ressortabstimmung, obwohl doch am Mittwoch das Klimakabinett tagt. Das darf man getrost als Kampfansage verstehen. Und was war mit der Frage nach personellen Konsequenzen? Fraktionsvize Karl Lauterbach winkt ab.
Die Diskussion über Personen hat Gott sei Dank nicht stattgefunden. Das wird ja immer dann vorher massiv gefordert und dann also zum Glück meistens nicht durchgehalten.
Außerhalb des Willy-Brandt-Hauses läuft die Debatte aber munter. In der ARD tritt die Parteilinke Hilde Mattheis auf.
Ich bin überzeugt, dass Frau Nahles das so langsam auch so sieht, dass es einfach, um diese Partei zu retten, eine andere Aufstellung braucht.
Andrea Nahles selbst hört sich allerdings nicht so an, als ob sie sich mit Rücktrittsgedanken trägt.
Die Verantwortung, die ich habe, die spüre ich, die will ich aber auch ausfüllen.
Und zu dieser Verantwortung gehört jetzt erstmal am kommenden Montag einen Plan vorzulegen, wie es mit der SPD weitergehen soll. Ein sehr skeptischer Teilnehmer der heutigen Sitzung sagt, ich will vorher zumindest eine Ahnung haben, was da vorgelegt wird, damit ich weiß, ob es sich überhaupt lohnt, zu kommen.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Etablierte Volksparteien lehren aus der EU-Wahl.
Ja, die Grünen sind große Gewinner der Europawahl in Deutschland. Sie verdrängen die SPD von Platz 2, die regelrecht abstürzt. Doch auch bei der CDU ist es alles nicht mehr so, wie es mal unter Merkel war. Wunden lecken also bei den alten, den großen, einstig großen Volksparteien. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Nico Siegel, Geschäftsführer bei Infratest DIMAP. Ich habe ihn gefragt, gerade bei den Jungen und den Erstwählern haben SPD und CDU große Probleme, diese zu erreichen. Ist schon klar, weshalb das so ist?
Spielen verschiedene Faktoren mit rein. Man muss auch ehrlich sagen, es ist nicht ganz neu. Denn wir hatten auch schon bei der Bundestagswahl im September 2017 die Situation, dass bei den jungen Erstwählern die Grünen die Nase vorn hatten. Dieses Mal mit noch viel größerem Abstand. Das lag vor allem auch daran, dass Themen wie Umwelt- und Klimaschutz vor allem von den Grünen natürlich besetzt werden, dass das auch den jüngeren Menschen besonders wichtig ist. Aber man muss auch sagen, heute schauen alle auf die Anteile der Grünen bei den jungen Erstwählern. Für die SPD zum Beispiel ist mindestens genauso schmerzhaft, dass sie in der mittleren Alterskohorte zweistellig verloren hat. Denn da kommen große Wählermassen. Das sind ja eigentlich Wählerinnen und Wähler, von denen man als klassische Volkspartei, ja zumindest wenn man optimistisch denkt, davon ausgeht, dass eine höhere Parteibindung da ist, also Jung und Erstwählern. Also der Blick auf die Jungwähler ist berechtigt, aber der Blick auf die älteren Wähler sieht für Union und SPD auch nicht viel besser aus.
Okay, bleiben wir erst mal ganz kurz bei den Jungwählern. Sie haben das Thema Umweltschutz eben schon genannt. Da fällt einem sofort Fridays for Future, also diese Bewegung ein. Aber das ist ja etwas Momentanes. Und die Frage ist, bleibt das dann auch für die Jungwähler nachhaltig ein Thema? Wie soziale Gerechtigkeit zum Beispiel auch, nehme ich an?
Das kann man nie mit voller Sicherheit sagen. Aber dass das Thema Umweltschutz und Klimaschutz in den jüngeren Alterskohorten eine größere Rolle spielt, das ist schon etwas, was man als zeithistorischen Trend begreifen kann. Sowas wie die Friday for Future Bewegung ist ein Mosaikstein in dem größeren Bild, wo einfach deutlich wird, dass dieses Thema jüngere Menschen, im Übrigen aber auch viele ältere Menschen, einfach mehr bewegt und dauerhafter und kontinuierlicher bewegt, als das noch vor einigen Jahren der Fall war, wo man bei jedem Höhenflug der Grünen immer davon ausging, da gab es ein singuläres Ereignis wie zum Beispiel Fukushima. Da geht man jetzt doch mehr und mehr darüber, strukturelle Veränderungen in der Öffentlichkeit wahrzunehmen.
Kommen wir noch mal auf ein anderes Phänomen zu sprechen. Es gab ja vor den Europawahlen das Rezo-Video, das sich klar gegen die CDU richtete. Danach ein zweites Video, das dazu aufforderte, weder SPD noch CDU zu wählen. Hat dieses YouTube-Video nachgewirkt auch bei der Wahlentscheidung? Was meinen Sie?
Ja, das können wir nicht wirklich sagen. Das wäre spekulativ. Es hat mit Sicherheit in der Öffentlichkeit jetzt nicht für Stimmungen gesorgt, die auf der Zielgeraden für die beiden klassischen Volksparteien des Zentrums hilfreich waren. Aber man darf wahrscheinlich diesen Effekt nicht überschätzen. Wir hatten schon seit längerer Zeit deutlichen Gegenwind auf Bundesebene gemessen für beide Parteien in der Großen Koalition. Die Regierungszufriedenheit auf Bundesebene ist nicht gut. Und jetzt im europapolitischen Wahlkampf kamen auch bestimmte Themen, wie zum Beispiel Wirtschaft und Währung, deutlich weniger vor als Klima- und Umweltschutz oder auch Zuwanderung. Und deshalb hat zum Beispiel die Union außerhalb von Bayerns, wo es so einen kleinen Rückenwind gab durch den Spitzenkandidaten der CSU, Manfred Weber, hat die Union dadurch auch beim Agenda-Setting nicht wirklich punkten können.
Also das Ganze wirkt ein bisschen hilflos, wenn man die großen Parteien sich betrachtet. Sie verlieren bei den jungen Wählern, aber auch bei den anderen Wählern, wie Sie uns eben geschildert haben. Was können die Volksparteien tun, damit sie noch weiter Volksparteien genannt werden können?
Naja, sie können, wenn sie das auch in Zukunft noch möchten, nur eines versuchen, nämlich, dass die Inhalte und dass die Verpackung attraktiv sind. Die Inhalte ist eine klare Positionierung bei den wichtigsten Zukunftsthemen. Da sehen wir auch außerhalb dieser Europawahl einfach eine nachlassende Kompetenzzuschreibung der Wählerinnen und Wähler. Also müssen sie an die Inhalte ran und die Themen auch authentisch, nachhaltig und glaubwürdig besetzen. Es kommt aber natürlich auch, wie bei vielem anderen im Leben, auf die Verpackung an. Also in dem Fall auf das Spitzenpersonal und wie attraktiv sich das in der Öffentlichkeit auch darstellt. Und da hatten sicherlich CDU und SPD jetzt bei dieser Europawahl alles andere als Rückenwind.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Etablierte Volksparteien lehren aus der EU-Wahl.
Die Klimapolitik hat das Ergebnis der Europawahl maßgeblich mitbestimmt. Die Grünen gewinnen dazu, Union und SPD verlieren. Der Spitzenkandidat der Grünen, Sven Giegold, spricht deshalb schon von einem Sunday for Future als Reaktion auf das Ergebnis bei dieser Wahl. Und ganz egal, wie man dazu stehen mag, auf lange Sicht haben die jungen Wähler natürlich die Zukunft in der Hand. Doch genau bei denen haben die beiden traditionellen Volksparteien CDU und SPD kaum Erfolg gehabt bei dieser Wahl. Unser Hauptstadtkorrespondent Christopher Jennert meint, genau an dieser Stelle sind Fehler gemacht worden.
HR Info. Standpunkt.
Tja, das nennt man dann wohl eine richtige Klatsche für die Union und vor allem für die SPD. Und noch viel schlimmer sieht es für die GroKo-Parteien aus, wenn man sich anschaut, wie die Jungen gewählt haben, vor allem die Erstwähler. Bei denen sind die Grünen ganz vorne und die Union schon fast eingeholt von der Partei von Satiriker Martin Sonneborn. Volksparteien sind CDU, CSU und SPD bei den Jungen jedenfalls nicht mehr. Das kommt dann davon, wenn man sie pauschal als desinteressiert hinstellt, wenn man Klimaproteste kleinredet und versucht, mit Tricks vom Thema abzulenken, wenn man es einfach überreizt und nur den Kontakt zu den vermeintlichen Stammwählern pflegt. Vielleicht war das ja jetzt der Weckruf für CDU, CSU und SPD. Die jungen Menschen, das sind nämlich nicht einfach nur irgendwelche Teenager, die man nicht ernst nehmen müsste. Das ist eine Generation, die weiß, was sie will und eben auch, was sie nicht will. Das hat die Wahl jetzt gezeigt. Das wurde aber auch schon in den letzten Tagen deutlich. Da hat ein YouTuber die CDU komplett vorgeführt. Dabei hat Rezo einfach nur das kanalisiert, was offensichtlich viele junge Menschen schon vorher bewegt hat. Jetzt kommt es darauf an, ob die ehemaligen Volksparteien die richtigen Schlüsse aus diesem Wahlergebnis ziehen können, bevor es zu spät ist.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Etablierte Volksparteien lehren aus der EU-Wahl.
Die Union ist zwar noch auf dem ersten Platz gelandet mit rund 23%, sie hat aber massiv verloren. Noch mehr allerdings die SPD. Die wird von den Grünen verdrängt und landet nur noch auf Platz 3. Die Grünen wiederum feiern sich als den großen Wahlsieger. Mehr als 20% der Stimmen haben sie bekommen, auch weil sie das Thema Klimaschutz im Wahlkampf ganz vorne hatten. Als einer der ersten von der Union hat sich gestern Abend Markus Söder geäußert, der Parteichef der CSU. Der hat aber nicht etwa gesagt, die große Herausforderung der Zukunft ist die intensive Auseinandersetzung mit dem Klimawandel oder was auch immer, sondern etwas ganz anderes.
Die große Herausforderung der Zukunft ist die intensive Auseinandersetzung mit den Grünen.
So sieht das Markus Söder. David Zions ist unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Beschäftigen sich die etablierten Parteien also schon wieder vor allem damit, mit wem oder gegen wen sie demnächst regieren können?
Ich glaube, da würden wir der CSU, auch der CDU ein bisschen Unrecht tun. Es geht denen schon auch um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Grünen, also schon auch um deren Programm und eben diese ganzen Klima- und Umweltthemen, die die CDU und fairerweise muss man sagen auch die SPD nicht so wirklich im Blick hatten bislang. Die CSU hat das in Bayern schon vor einigen Monaten begriffen, setzt da stärker auf Umweltpolitik und jetzt sprechen eben auch die Berliner Parteien CDU, CSU und SPD viel, viel mehr über die Klimathemen als vorher, wobei man ehrlich ja sagen muss, die sind nicht vom Himmel gefallen. Diese Klimadebatte begleitet uns ja zumindest seit Monaten, andere würden sagen seit Jahren oder Jahrzehnten. Jetzt mit Fridays for Future hat das nochmal so richtig an Dynamik gewonnen und in der Union gab es einige, die die Demonstranten dann eher belächelt hatten. Das war sicherlich nicht so klug und deshalb werden sich die beiden GroKo-Parteien jetzt auch stärker mit den Inhalten der Klimapolitik auseinandersetzen müssen.
Das heißt aber, dadurch, dass die Grünen das aufgegriffen haben und das Thema sowieso die ganze Zeit schon auf der Agenda hatten, deswegen haben die diesen großen Erfolg erzielt?
Das ist einer der Gründe. Ich glaube, die Grünen haben den riesigen Vorteil, dass sie sich da treu bleiben konnten. Die mussten sich gar nicht verstellen um die Fridays for Future Demonstranten und andere Menschen, die sich jetzt plötzlich viel mehr mit Klimapolitik beschäftigen als früher, auf ihre Seite zu ziehen. Das ist das grüne Thema seit den 80er Jahren. Die Partei heißt nicht umsonst die Grünen. Also die setzen voll auf Umweltpolitik und für die war das jetzt ein großer Glücksfall. Anderer Punkt, der sicher auch zum Erfolg der Grünen auch in den letzten Jahren schon beigetragen hat, ist, dass die Grünen sich beispielsweise in der Migrationspolitik relativ klar gegen die AfD positioniert haben. Also da, wo die Union oder die SPD versucht haben, vielleicht besorgte Bürger zu beruhigen, haben sich die Grünen immer deutlich zu einer multikulturellen, offenen Gesellschaft bekannt und haben dann auch davon profitieren können, dass also die einen, die das eine Extrem wollen, zur AfD gegangen sind und die anderen, die das andere Extrem, wenn man es so nennen will, also eine sehr offene Gesellschaft wollen, eher zu den Grünen gegangen sind. Die haben da einfach klares Profil gezeigt.
Ist damit für die Grünen auch ein Machtanspruch verbunden hier in Deutschland? Denn die klassischen Volksparteien haben ja beide viele Stimmen verloren und die Grünen sind im Moment oben auf.
Bei der nächsten Bundestagswahl, wenn es so ähnlich ausgehen sollte wie jetzt die Europawahl, wird es schwer sein, um die Grünen drumherum zu kommen. Also wenn die Union dann vor den Grünen landen sollte, wäre Schwarz-Grün sicherlich eine Option. Die GroKo will niemand mehr so richtig, die SPD schon gar nicht, weil sie darunter sehr leidet, da immer dieser Juniorpartner zu sein. Also Schwarz-Grün wäre eine Möglichkeit oder Jamaika, falls das nicht reichen sollte mit Schwarz-Grün. Und die andere Option, die immer wahrscheinlicher wird, ist tatsächlich Grün-Rot-Rot. Und dann hieße die nächste Bundeskanzlerin Annalena Baerbock oder Robert Habeck als Bundeskanzler. Das würde ich im Moment auch nicht ganz ausschließen. Also die Grünen können da schon für sich reklamieren, dass sie bei der nächsten Regierungsbildung mitsprechen wollen.
Am anderen Ende der Skala haben wir jetzt die SPD. Die hat noch nie so schlecht abgeschnitten bei einer Europawahl. Noch nicht mal ganz 16%. Welche Konsequenzen will die Partei daraus ziehen?
Ja, so richtig deutlich ist das heute noch nicht geworden. Die Parteichefin Andrea Nahles hat schon deutlich gezeigt, dass sie weiterhin Parteivorsitzende bleiben will und dass sie diesen Wandel in der SPD auch weiter vorantreiben will. Der Generalsekretär Lars Klingbeil war aus meiner Sicht bei der Fehleranalyse noch sehr viel deutlicher als die Parteichefin, hat gesagt, bei der Klimapolitik, da waren wir eigentlich als SPD gar nicht richtig auf dem Platz. Die Digitalisierung haben wir verschlafen, gerade was so die Diskussion um Upload-Filter beispielsweise auf EU-Ebene angeht. Der war da sehr, sehr selbstkritisch und das sind Themen, bei denen die SPD noch stärker ran will. Beim Sozialstaat reklamiert die SPD für sich selbst, dass sie da schon in den letzten Monaten Akzente gesetzt hat mit der Diskussion um die Grundrente, auch mit dem Sozialstaatspapier, Weiterentwicklung vom Arbeitslosengeld, ähnliches, was die SPD in diesem Jahr beschlossen hat. Aber die richtigen Erfolge gibt es da auch noch nicht, auch deshalb, weil die Union bei diesen Themen immer wieder blockiert.
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.